Dies ist eine Produktion von Power Broadcasts. Weitere Informationen finden Sie auf powerbroadcasts.com.
Heute geht es um einen Konflikt, der die Gemüter wirklich seit Jahrzehnten erhitzt. Michael Endes Roman »Die unendliche Geschichte« und Wolfgang Petersens Verfilmung von 1984. Wir haben da auf der einen Seite ein literarisches Meisterwerk, auf der anderen einen absoluten Kultfilm, der eine ganze Generation geprägt hat. Und dieser öffentliche Streit zwischen Autor und Filmemachern, der wirft eine zentrale Frage auf. War der Film eine brillante, für das Kino vielleicht notwendige Neuinterpretation, die den Geist der Vorlage einfängt?
Oder war er, wie Ende selbst es ja gesehen hat, ein Verrat an den tiefen philosophischen Ideen des Buches? Ein Verrat, der die künstlerische Vision dem kommerziellen Kalkül geopfert hat? Ich glaube, das ist der Kern unserer heutigen Auseinandersetzung.
Genau. Und ich vertrete dabei ganz klar die Position, dass der Film als eigenständiges Kunstwerk eine enorme Leistung ist. Er hat die Essenz des ersten Teils des Buches für ein weltweites Publikum zugänglich und ja, unvergesslich gemacht.
Und ich werde argumentieren, dass der Film die Seele des Romans, also seine eigentliche Botschaft und seine metaphysische Tiefe, fundamental missverstanden und für den Massenmarkt halt weichgespürt hat. Und dafür ist Michael Endes erbitterter Protest der beste Beweis.
Also, lassen Sie uns direkt einsteigen. Der Film war ein internationaler Kassenschlager. Für Millionen von Menschen, ich schließe mich da ein, war er der allererste Kontakt mit Fantasien. Er hat eine Tür aufgestoßen. Man muss einfach anerkennen, dass Film und Buch zwei völlig unterschiedliche Sprachen sprechen. Ein Roman kann sich Zeit für philosophische Exkurse nehmen. Ein Film, besonders ein Fantasyfilm aus den 80ern, braucht einen klaren, packenden Handlungsbogen. Petersens Entscheidung, sich auf Atreus' Quest zu konzentrieren, war aus dramaturgischer Sicht goldrichtig. Er schafft einen geschlossenen, emotional befriedigenden Bogen.
Das Wort befriedigend ist hier entscheidend. Aber ich sehe das kritisch. Was Sie als kluge Konzentration bezeichnen, ist für mich der erste und größte Verrat am Werk. Der Film amputiert die zweite, weitaus wichtigere Hälfte des Buches. Es ist, als würde man Goethes Faust nach dem ersten Teil abbrechen lassen und sagen, so, das war die Geschichte. Die eigentliche Auseinandersetzung, die moralische Komplexität, beginnt ja erst, als Bastian Phantasien betritt und mit der Macht seiner Wünsche konfrontiert wird. Das ignoriert der Film komplett.
Okay, aber hätte eine Verfilmung des gesamten Buches in einem einzigen Film denn überhaupt funktionieren können? Ich meine, wir sprechen hier von Bastians Aufstieg zum Herrscher, seinem moralischen Verfall, dem Verlust seiner Erinnerungen, dem Krieg, den er anzettelt. Das ist doch Stoff für eine eigene, viel düsterere und ja auch langsamere Erzählung. Die Filmemacher standen vor der Wahl. Entweder sie erzählen eine Geschichte kohärent zu Ende oder sie reißen zwei an und scheitern an beiden. Sie haben die zugänglichere und ehrlich gesagt auch visuell stärkere Geschichte gewählt. Die Bilder, die sie geschaffen haben, Fukur, der Felsenbeißer, das sterbende Sykorakel, die sind ikonisch geworden. Roger Ebert schrieb damals, der Film habe eine völlig neue Welt erschaffen. Er fängt das Gefühl von Phantasien ein.
Naja, er fängt eine Version dieses Gefühls ein, eine sehr oberflächliche. Und der entscheidende Kritiker ist hier eben nicht Roger Ebert, sondern Michael Ende selbst. Seine Worte waren ja vernichtend. Ein gigantisches Melodrama aus Kitsch, Kommerz, Plüsch und Plastik. Er hat versucht, die Produktion gerichtlich zu stoppen, weil er gesehen hat, dass sein Werk auf eine simple Abenteuergeschichte reduziert wird. Es geht im Buch doch nicht nur darum, dass Fantasie schön ist und die Welt rettet. Es geht um die Gefahr, sich in der Fantasie zu verlieren, um die Verantwortung, die mit der schöpferischen Macht einhergeht. Und diese Warnung wird im Film nicht nur weggelassen, sie wird quasi ins Gegenteil verkehrt.
Ich verstehe Ennis Frustration aus der Sicht des Autors, aber lassen Sie uns bei der Struktur bleiben. Sie nennen das Weglassen der zweiten Hälfte eine Amputation. Ich würde es eine Fokussierung nennen. Der Film erzählt die Geschichte von Atreus' heldenhafter Reise, um Phantasien zu retten, und Bastians Reise, den Mut zu finden, einen Namen zu rufen. Das ist für sich genommen doch eine runde Geschichte über die rettende Kraft der Fantasie. Ist das keine valide und starke Botschaft?
Nein, das ist es eben nicht, weil sie unvollständig ist. Die erste Hälfte des Buches ist die Exposition, die Vorbereitung auf die eigentliche Prüfung. Im Roman ist Aurün, also das Amulett, ein zweischneidiges Schwert. Es verleiht Bastian absolute Macht, tu, was du willst. Aber, und das ist der Knackpunkt, jeder Wunsch kostet ihn eine seiner menschlichen Erinnerungen. Er droht, seine Identität zu verlieren. Diese Dialektik, diese immense Gefahr wird im Film komplett ausgeblendet. Am Ende benutzt Bastian seine Macht, um sich an seinen Schulrivalen zu rächen. Das ist eine derart banale, ja fast schon zynische Reduktion der Romanvorlage, dass es schmerzt. Aus einer tiefen Parabel über Selbstfindung wird eine simple Rachefantasie.
Ich sehe, dass Sie das Ende als trivial empfinden. Aber aus der Perspektive des Filmemachers Bernd Eichinger war es eine Notwendigkeit. Er hatte die, ich glaube, 60 Millionen Mark Produktionskosten im Nacken und wusste, der Film musste auf dem amerikanischen Markt funktionieren. Ein offenes, philosophisches Ende, bei dem Bastian gerade erst in Phantasien ankommt und seine wahre, gefährliche Reise beginnt, wäre für das damalige Blockbuster-Publikum eine Zumutung gewesen. Glauben Sie wirklich, ein Film, der sich auf Bastians langsamen moralischen Verfall konzentriert, hätte damals funktioniert?
Aber das führt uns doch genau zum Kern des Problems, die Kollision von Kunst und Kommerz. Michael Ende hat der Verfilmung ja nur zugestimmt, weil ihm eine werkgetreue, künstlerisch anspruchsvolle europäische Produktion versprochen wurde. Was er bekam, war eine Anpassung an die Formeln des amerikanischen Fantasy-Kinos der 80er. Er hat es so formuliert, dass der Film genau jene Innenweltverwüstung durch Materialismus verkörpert, gegen die sein Buch eigentlich anschreibt. Der verlorene Prozess war für ihn nicht nur eine juristische Niederlage, sondern der symbolische Sieg des Geldes über die Kunst.
Aber ist es fair, die Filmemacher dafür zu verurteilen, dass sie einen Film machen wollten, den die Leute auch sehen? Der Erfolg gab ihnen doch recht, der Film hat 100 Millionen Dollar eingespielt. Er wurde zum kulturellen Phänomen. Und man kann nicht sagen, dass er keine eigene künstlerische Vision hat. Die Ästhetik, das Design der Kreaturen, die Musik von Klaus Doldinger und Giorgio Moroder, das alles hat eine enorme eigenständige Kraft entwickelt. Ist die filmische Vision nicht ebenso legitim wie die literarische? Sie ist anders, ja, aber nicht per se minderwertig.
Die Vision opfert aber die Substanz für die Oberfläche. Nehmen wir ein ganz konkretes, aber absolut entscheidendes Detail, das diesen Kompromiss perfekt illustriert. Die englische Übersetzung des Leitspruchs von Oyen. Im Deutschen heißt es, tu, was du willst. Das ist eine tiefgründige Aufforderung, den eigenen, wahren, authentischen Willen zu finden. Ein schwieriger, fast spiritueller Prozess. Im Englischen wurde daraus Do what you dream. Das klingt ähnlich, bedeutet aber etwas völlig anderes. Lebe deine beliebigen Träume aus. Es ist die Verflachung einer philosophischen Aufgabe zu einem hedonistischen Slogan. Und genau das macht der Film mit der gesamten Geschichte. Er wählt immer den einfacheren, gefälligeren, kommerziell tauglicheren Weg.
Das ist ein interessanter Punkt, aber ich würde ihn anders rahmen. Der Film konzentriert sich eben auf die ermächtigende, die positive Seite der Fantasie. Für ein junges Publikum ist die Botschaft »Glaube an deine Träume« vielleicht zugänglicher und inspirierender als eine komplexe Warnung vor der Hybris der Wunscherfüllung. Man kann argumentieren, dass der Film eine andere, aber nicht unbedingt eine schlechtere Botschaft vermittelt. Er ist eine Ode an die Vorstellungskraft. Schauen Sie sich die Szene an, in der Bastian endlich den Namen der kindlichen Kaiserin ruft. Das ist ein Moment purer Kinomagie, der Millionen berührt hat.
Berührt, ja, aber auch getäuscht. Denn im Buch ist dieser Moment erst der Anfang der Probleme. Der Film suggeriert ein Happy End, wo in Wahrheit die eigentliche Katastrophe erst beginnt. Das größte Problem des Films ist sein Vermächtnis. Er hat eine so starke kulturelle Präsenz, dass viele Menschen glauben, sie würden die unendliche Geschichte kennen, obwohl sie nur diese stark verkürzte, thematisch entkernte Version gesehen haben. Der Film steht dem tieferen Verständnis des Buches oft im Weg, weil er eine bequeme, leicht verdauliche Alternative anbietet. Er befriedigt die Neugier, bevor sie zur eigentlichen Tiefe des Werks vordringen kann.
Sehen Sie, da würde ich genau das Gegenteil behaupten. Der Film ist kein Hindernis, er ist ein Botschafter. Wie viele Menschen haben das Buch denn erst in die Hand genommen, weil sie vom Film so fasziniert waren? Er hat die Tür zu Phantasien für ein globales Publikum aufgestoßen, das ein deutsches Jugendbuch sonst vielleicht nie entdeckt hätte.
Er hält die Geschichte im kollektiven Bewusstsein lebendig und schafft immer wieder neue Generationen von Lesern. Dass er eine eigenständige Interpretation ist, schmälert doch nicht den Wert des Originals. Es sind zwei unterschiedliche Kunstwerke, die nebeneinander existieren können. Ein Film ist keine Nacherzählung, er ist immer eine Neuerschaffung in einem anderen Medium.
Und wenn der Schöpfer des Originals das Ergebnis als einen Verrat an der Seele seines Werkes empfindet, dann hat das enormes Gewicht. Der Film kann nicht in einem luftleeren Raum existieren. Er hat die öffentliche Wahrnehmung des Stoffes für immer geprägt und meiner Meinung nach verflacht. Es ist doch bezeichnend, wie die katastrophalen Fortsetzungen des Films auf der entstellten Logik des ersten Teils aufbauten und sich immer weiter vom Geist des Buches entfernten. Sie zeigen doch, wohin dieser Weg der Vereinfachung führt.
Naja, die Qualität der Fortsetzungen ist aber für die Bewertung von Petersens Film irrelevant. Sein Werk von 1984 steht für sich. Es ist ein Klassiker des Fantasy-Kinos, genauso wie der Roman ein Klassiker der Literatur ist. Man kann den Film für seine visuellen und erzählerischen Qualitäten bewundern, auch wenn man anerkennt, dass er eine andere Geschichte erzählt als das Buch. Er hat bewiesen, dass er Generationen überdauern kann. Er hat einen eigenen, unbestreitbaren Platz in der Kulturgeschichte.
Diesen Platz hat er, das bestreite ich gar nicht. Aber er hat ihn sich erkauft, indem er die unbequemen, die schwierigen, die wirklich wichtigen Teile der Geschichte geopfert hat. Es ist ein Erfolg, der auf einem fundamentalen Missverständnis beruht. Der Film feiert genau die Art von einfacher, konsequenzenloser Fantasie, vor der das Buch uns eigentlich warnen will. Er ist ein wunderschön verpacktes Missverständnis.
Wenn ich meine Position also auf den Punkt bringen soll: Der Film von 1984 ist eine meisterhafte filmische Leistung. Er übersetzt die Magie und das Abenteuer des Romans erfolgreich in die Sprache des Kinos, schafft eine unvergessliche Welt und eine fesselnde Geschichte. Die Änderungen waren pragmatische und ja auch kreative Notwendigkeiten, um eine kohärente Kinoerfahrung zu schaffen, die den Geist der Vorlage ehrt, ohne sklavisch an ihr zu haften. Er ist ein eigenständiges Kunstwerk, das zu Recht Kultstatus genießt.
Und wenn ich es zusammenfasse, trotz seines Kultstatus bleibt der Film für mich eine oberflächliche Interpretation, die die tiefgründige, warnende Botschaft von Michael Endes Roman verrät. Er opfert philosophische Komplexität für visuelle Spektakel und kommerzielle Anbiederung und stellt damit genau jene Werte in den Vordergrund, die das Buch kritisiert. Endes vehemente und öffentliche Ablehnung ist und bleibt das stärkste Zeugnis für diesen fundamentalen Verrat am Ausgangsmaterial.
Die Kluft zwischen Roman und Film zeigt wohl die ewige Herausforderung jeder Literaturverfilmung. Auf der einen Seite steht das komplexe literarische Werk, das in die innere Welt des Lesers zielt. Auf der anderen Seite das ikonische Kinoabenteuer, das halt auf die große Leinwand und ein breites Publikum ausgerichtet ist.
Letztendlich wirft dieser Konflikt eine Frage auf, die über diesen Einzelfall hinausgeht. Was darf eine Adaption, wo endet die kreative Freiheit und wo beginnt die Entstellung eines Werkes? Die Geschichte hinter der unendlichen Geschichte ist vielleicht genauso lehrreich wie die Geschichte selbst und lädt uns ein, in beiden Welten nach Antworten zu suchen und sie gegeneinander abzuwägen.